Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Fall into big savings, all in the Kroger app. Get packs of juicy red, green, black, or tri-color variety seedless grapes for $3.99 each. Then get tender boneless chuck roast or steaks for $4.99 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Click and Rush Episode 4. Ich bin @UliHebel auf X, auf Instagram, auf Blue Sky und auf TikTok.
Ich bin @JorimHebel auf denselben Plattformen und muss mich gleich bitte entschuldigen. Ich bin ein bisschen krank, Nase ist zu, Nasenspray ist drin, aber ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Plus, ich muss noch was zusagen. Es ist hier am Haus, wird gerade ein bisschen rumgeschraubt, rumgespachtelt, was weiß ich. Ich höre es, ich merke es, ich sehe aber keinen Ausschlag. Ich hoffe, ihr habt davon nichts bekommt davon nichts mit. Ansonsten bitte nachsehen. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, die Kopfhörer müssten gut genug sein, um es auszublenden. Aber ich wollte euch bloß warnen. Für den Fall der Fälle. Also gleich doppelte Lautstärkenbelästigung meinerseits eventuell.
Also nicht mehr ich höre es, von daher gehe ich fest davon aus, dass man es nicht vernehmen kann.
Ich habe es auch gerade getestet, ich habe mal wirklich leise einfach mal aufgenommen, 5 Minuten, und es war kein einziger Ausschlag da, deswegen ich hoffe es, aber ich spüre es sogar an den Beinen ernsthaft, also das Haus wackelt.
Es ist der 3.9., an dem wir aufnehmen, am etwas späteren Nachmittag. Das bedeutet, sämtliche Transferfenster sind zu, und das bedeutet wiederum, wir wissen jetzt auch nicht so genau, was wir machen. Nee, logischerweise werden wir auf den Deadline-Day zurückblicken und damit auch irgendwie gesamt ein wenig auf die Transferphase, damit wir das dann mindestens mal für ein halbes Jahr hinter uns lassen können, weil dann ja weniger passieren wird. Bevor es losgeht, in Anführungszeichen, die Frage an dich, gab es denn oder gibt es denn den einen Deal, wo du sagst, der ist noch passiert am Deadline Day, der dich total überrascht hätte? Also Ivan Toney war es jetzt wahrscheinlich nicht mehr.
Nee, aber also der mich überrascht hat, im Sinne von, ich hätte nicht geglaubt, dass es noch, also das ist jetzt nicht bei 0%, dass ich sage, ich hätte das gar nicht kommen sehen, aber Raheem Sterling zu Arsenal, finde ich, ist schon überraschend. Hätte ich nicht gedacht, dass es dann am Ende so schnell, so reibungslos klappt. Ich dachte, das ist so ein großer Deal, der würde mehr Ärger machen und würde mehr Vorlaufzeit brauchen. Deswegen, das hat mich schon gewundert, das ist so dieser eine Deal, wo ich wirklich dann sage, aber da werden wir gleich dazu kommen, wenn wir dann herleiten werden, wie es abgelaufen ist. Dann wiederum eher, ehrlich gesagt, eher nicht.
Ja, war aber glaube ich schon der irgendwie alle, also ich glaube schon auch überrascht hat auf eine Weise, dass der zustande kommt. Ich meine, wir haben ja schon in der letzten Folge erklärt, was passieren muss, damit Chelsea den überhaupt los wird, in Anführungszeichen. Und die Einschätzung dazu, die gibt es selbstverständlich aus. Es war auch, aber für mich glaube ich, das war der größte Deal irgendwie, obwohl ja erstmal noch gar nicht großartig was passiert ist, aber der hat mich natürlich schon auf eine Weise überrascht. Und dann gab es natürlich noch ein paar kleinere Deals, mit denen ich jetzt nicht mehr so gerechnet hätte. Also ich habe mir zum Beispiel nicht unbedingt vorstellen können, dass Ramsdale komplett über die Ladentheke geht, was ja jetzt passiert ist, also schon per wie sagt man, permanent Transfer sozusagen. Aber ich glaube, alles in allem ist das, das sind die Deals, um die es geht. Gehen wir doch einfach vielleicht gleich da rein, weil ich meine, das ist der Deal, auf den alle warten, und sicherlich auch auf die Einschätzung da drauf, bevor wir dann noch vereinzelt nochmal durchgehen, was einzelne Clubs gemacht haben, und vielleicht dann auch nochmal zu einem, ja, wie soll man sagen, Winner-Loser-Ranking kommen, auch wenn das wahrscheinlich gar nicht so sehr angebracht ist, aber Dinge, die vielleicht nicht mehr passiert sind, und muss man dann vielleicht auch in der gesamten Transferperiode so sehen. Aber legen wir doch vielleicht mal mit Sterling los.
Ja, also Raheem Sterling ist leihweise zum FC Arsenal gewechselt vom FC Chelsea. Uli hat es letztens ja schon mal gesagt, man hätte wohl auf Saudi-Arabien gehofft. Das stimmt, das weiß ich aus einer sehr guten Quelle aus England, weil ich mit dem Kollegen telefoniert habe vor Ort, vor meinem Chelsea-Spiel quasi. Und der hat es auch bestätigt, man hätte darauf gehofft. Das Ding war aber, dass Raheem Sterling innerhalb von 3 Sekunden gesagt hat, er hat innerhalb von 3 Sekunden geantwortet, nein, Ich will nicht nach Saudi-Arabien. Ich will, wenn dann auf der Insel bleiben oder ich setze meinen Vertrag aus. Und das war dann der Grund, dass natürlich dann Chelsea Probleme hatte. Sie wollen Spieler loswerden. Sie mussten Spieler loswerden. Das, was wir in der Öffentlichkeit hören, dass Maresca das egal ist, wie groß der Kader ist, das stimmt nicht. Es kann ihm auch nicht egal sein. Das ist Chelsea auch nicht egal. Und sie wollten das Thema auch losbekommen. Deswegen haben sie gesagt, sie lassen ihn gehen. Es gibt keine Leihgebühr und Chelsea zahlt einen Großteil, ich glaube 60%, ich bin mir nicht ganz sicher, einen Großteil des Gehaltes. Arsenal hat gar nicht so viel zu bezahlen, ehrlich gesagt. Ich glaube sogar mehr. Ich glaube, Arsenal hat 100.000 zahlen die Woche.
Ja, also 100.000. Zwei Drittel, zwei Drittel
genau,
heißt.
100.000 die Woche.
Es gibt aber Unterschiede.
100.000 also. Die Woche und Chelsea 200.000, glaube ich, so war es ungefähr. Auf jeden Fall, den Großteil übernimmt der FC Chelsea einfach nur, damit der Spieler weg ist. In Anführungszeichen, weil man Ruhe haben wollte. Und auch da, was Maresca gesagt hat, also die Aussage war ja, das sei nicht sein Spielertyp und das sei auch nicht die Art von Spielertyp, die er gerne im Kader hat. Können wir auch gerne noch darauf eingehen. Viele von den neuen Spielern, zum Beispiel ein Neto, ist ja diesem Sterling-Stil gar nicht so unähnlich. Auch der braucht den Ball am Fuß, auch der dribbelt gerne und spielt dann raus oder geht dann selbst. Das heißt, im Endeffekt ist das einfach eine Nebelkerze gewesen. Das wisst ihr halt jetzt von uns, weil wir das von vor Ort wissen. Raheem Sterling ist einfach zu teuer. Chelsea wollte den losbekommen. Und das große Problem war halt, das ist meine Einschätzung, sie haben es zu spät einfach getan. Sie haben zu spät entschieden, in der Öffentlichkeit das zu tun. Und dementsprechend haben sie sich natürlich jetzt in die Position gebracht, dass sie nicht mehr wussten, wohin, weshalb. Und das natürlich auch, und das ist ja dasselbe, was Lothar Matthäus mal beim FC Bayern angemerkt hat, wenn du in der Öffentlichkeit etwas sagst, dass du ein Spiel loshaben willst, ist natürlich auch keiner mehr bereit, jetzt irgendwie großes Geld hinzulegen. Und das ist halt das große Problem. Der Vertrag kommt noch aus einer Zeit, aus der End-Abramovic-Zeit quasi. Und da wurde richtig Geld investiert. Noch, man musste ihn damals von City die Loseisen. Das heißt, der verdient Geld ohne Ende. Und wenn du den aber nicht mehr willst und du hast, da sehen wir jetzt wieder, damals, das war auch ein langer Vertrag, noch nicht so irre, wie die neuen Verträge sind. Aber das ist das Problem an großen, fetten und vor allem langen Verträgen. Dass wenn du den nicht losbekommst, dann sitzt er da und verdient sein Geld. Und jetzt musstest du ihn veräußern und zwar im Sinne von Gott sei Dank kriegen wir den los, weil dann haben wir wenigstens das Thema weg, die Schlagzeile weg, den Spieler weg und die ganze Thematik weg. Und jetzt natürlich die ganz große Frage, was passiert dann im nächsten Sommer mit ihm? Kommt Arsenal und bietet für den, dann ist er 30, ist das dann die große Frage. Aber ja, das wird jetzt auf jeden Fall einfach mal nur vertagt und dem hat Chelsea abgegeben und Arsenal hat einen Spieler bekommen, finde ich, der gerade um diese Zeit enorm, enorm stark ist.
Ja, also das weiß ich noch nicht, ob dem so ist. Also ich finde schon, diese ganze Sache mit Raheem Sterling kann entweder sich richtig auszahlen oder aber es wird richtig was kaputt reißen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dazwischen drin ist. Also was will ich damit sagen? Es gibt unterschiedliche Aussagen über Sterlings Charakter, der aber auch im Übrigen zu unterschiedlichen Zeitpunkten bewertet worden ist. Arteta kennt ihn von Manchester City, die haben zusammen erfolgreiche Dinge vollbracht und das war wahrscheinlich auch Sterlings stärkste Zeit. Und wenn ich mich an diesen Sterling zurückerinnere und Arsenal würde den kriegen, dann würde ich denen gerne gratulieren wollen, weil sie natürlich einfach so gut wie gar nichts bezahlen für einen Spieler, der dann den Unterschied machen würde und der vor allen Dingen das bringt, was ich Arsenal immer reingetextet hätte, dass sie holen sollen, nämlich jemanden, der einfach mal, wenn das Spiel zum Beispiel zum Erliegen kommt, wenn halt der Prozess so nicht funktioniert, das Spiel mal packt, mal was Wildes auspackt, mal was vielleicht auch nicht unbedingt sinnvoll ist, aber dann trotzdem funktioniert am Ende, vielleicht auch manchmal nicht, vielleicht mal einen Strafstoß hier oder da holt, weil er einfach wahnsinnig schwierig zu verteidigen ist, wenn er sich so mit seinem niedrigen Körperschwerpunkt Richtung 16er einfach begibt. Und deswegen ist das schon jemand, der ein Gamechanger sein kann und der es auch war über die Jahre und auch schon auf Premier League Level bewiesen hat, bei zwei verschiedenen Vereinen. Das schließt Chelsea explizit mit ein, weil Sterling bei Chelsea, das muss man dann auch nochmal, glaube ich, gesondert betrachten, der kam zu einem anderen Verein, als den er jetzt verlassen hat, sozusagen. Und das ist die eine Variante, wenn es ideal läuft für Arsenal, wenn es sagen wir mal, miserabel laufen würde, dann kriegen sie den Sterling, der auch uns beschrieben worden ist, der es nicht ganz so ernst nimmt, der nicht ganz so professionell lebt, der auch manchmal ein bisschen gar impulsiv manche Dinge tut oder reagiert nur oder aber sich sogar so, also niemand weiß bis heute, was bei der englischen Nationalmannschaft passiert ist, warum den Southgate untypischerweise so schnell hat fallen lassen. Sodass ich mir schon vorstellen könnte, dass dieser Kern, der jetzt seit Jahren miteinander dabei ist, wo ja keiner großartig einen Sonderstatus hat, vielleicht so reagieren würde, wenn Sterling jetzt nicht die Leistung brächte, dass die dann sagen, also Moment mal, das hat's alles schon gegeben. Sodass ich irgendwie zu dem Ergebnis komme, also auf dem Papier, sagen wir mal im Videospiel, ist es fast perfekt. Also dann ist es eigentlich zum Schluss nochmal aufkommend geschenkter Deal, an den ich überhaupt nicht gedacht hätte, der aber dann vielleicht sogar dazu führt, dass das Wahnsinn ist, und ich würde mir dann auch denken, dass sich an der Situation Sterling, seiner Marktsituation noch nichts geändert hat, sodass dann wahrscheinlich Chelsea trotzdem umsonst abgeben würde, weil dass sie sich jetzt nur noch nicht für einen festen Transfer geeinigt haben, liegt zum einen an der Situation eben, dass jeder wusste, weltweit, dass die Sterling eigentlich loswerden müssen, weil sie, selbst wenn sie jetzt nur eben dieses eine Drittel an Gehalt eingespart haben, haben sie immerhin das eine Drittel eingespart. Weswegen, das sei auch gleich dazu gesagt, dass eigentlich, also am Ende dann, wenn man jetzt nur den Deadline Day im Vakuum betrachtet, dann ist es ein super Deal für Chelsea, dass sie den relativ, wie ich finde, geräuschlos losgeworden sind im Vergleich zu dem, was hätte blühen können, wenn es nicht mehr geklappt hätte. Insgesamt ist es natürlich kein gutes Business, aber ich glaube, so muss man es auch manchmal bewerten auf dem Transfermarkt, dass man sagt, naja, insgesamt ist natürlich schon blöd, wenn man da jetzt einen Spieler, den aber einfach andere Hierarchien geholt haben, los wird, vom Hof schickt, den eigentlich nie richtig ausgenutzt hat, aber auch nicht so richtig getestet hatte. Ja, das tut natürlich insgesamt nicht gut, wenn man aber nur dieses aktuelle Regime jetzt so sieht, dann kann man sagen, naja, dann war es eigentlich wiederum ganz okay, weil sie halt diesen Spieler losgeworden sind. Also aber kurzum, für Arsenal 60-40 die Prognose, dass es gut geht aus meiner Sicht, und wenn es gut geht, dann herzlichen Glückwunsch, dann kann man echt sagen, dann war es ein Stil.
Ja, vor allem, also ich meine, dann nehme ich mal eine andere Perspektive ein. Wenn du das ganze Grundrauschen jetzt mal wegnimmst und wie es abgelaufen und warum und weshalb, hat Arsenal Calafiori bekommen, Mikel Merino und Raheem Sterling. Und das sind drei Positionen, auf denen sie Probleme hatten, einfach gestopft worden durch Spieler, ja, die entweder Marktwert gekostet haben oder sogar weniger gekostet haben, in Fällen von Merino und von Sterling, weil Sterling ist leihweise. Du hast mit Ramsdale ein potenzielles Problemkind wegbekommen, hast dafür mit Neto einen erfahrenen Mann auf die Bank gesetzt bekommen, finde ich herausragend, muss ich ehrlich sagen. Insgesamt jetzt dann, also klar, wir wissen nicht, wer Sterling ist. Was ich jetzt so gehört habe in letzter Zeit, war, dass er eher ruhiger geworden ist und dass Leute sagen, ja, der hatte seine Phasen, die sind aber vorbei, in Anführungszeichen. Plus, er war auch immer gar nicht so wild, wie man ihn gesehen hat. Manche Leute haben einfach nur, ja, diese Straßenmentalität, die Raheem Sterling halt ein bisschen hat, nie verstanden. Jetzt kommen wir auch zur anderen Seite. Aaron Ramsdale, da steht jetzt 21,4 Millionen Euro bei transfermarkt.de. Was ich aber weiß, ist, dass der Deal am Ende dann, wenn Southampton absteigen würde, immer machen wir jetzt mal Konjunktiv draus, und jetzt kommt nämlich der Punkt, dann würde er runtergehen auf bis zu 15 Millionen Euro. Und das ist natürlich dann absolut verramscht. Das muss man ganz klar sagen, wenn das passieren würde, wäre das absolut verramscht. Und was wir jetzt wissen, hat Southampton jetzt nicht unbedingt die größten Chancen, drin zu bleiben. Das hat sich ja auch schon gezeigt. Deswegen, ich glaube, dass das ein Deal ist, der für Arsenal ungefähr so ausgehen wird wie Sterling für Chelsea. Nämlich, wir wollten einfach bloß ein Problemkind schnell noch losbekommen.
Ja. Und dann muss man aber wiederum sagen, wenn du dann Neto leihweise zurückholst, bei dem es wahrscheinlich genau das Gegenteil sein dürfte, der die Rolle zu 1000% kennt und sie offensichtlich gerne ausführen will, so hat er sich ja auch geäußert, und das glaube ich auch zum Zeitpunkt der Karriere, dann finde ich es das fast schon wieder genial. Auch da wieder, natürlich nur der Ausschnitt jetzt in der aktuellen Phase, August-September 2024, wenn man den Deal natürlich aus der Sicht zum Beispiel von 2022 zum Beispiel betrachtet, dann ist es natürlich fast Irrsinn, wie es gelaufen ist. Aber in dem Moment für mich, dass man diesen Move dann macht, ist eigentlich total nachvollziehbar. Über Edin Ketia haben wir schon gesprochen. Das ist so das, und Rhys Nelson im Übrigen auch, der leihweise zu Fulham gegangen ist. Ich glaube, dann sind wir bei Arsenal auch durch. Kleineres Minus, also Rhys Nelson, damit kann ich leben, weil der hat wenig Minuten gesehen, und ich denke, dass man da dann mit Sterling wahrscheinlich jemanden hat, der sogar diese Position dann besser einnehmen wird und auch mit mehr Minuten einnehmen wird. Da wird es eher einen anderen erwischen, der dann weniger Spielzeit bekommen wird. Aber damit kann ich leben. Nketiah ersatzlos gehen zu lassen, das tut natürlich schon ein bisschen mehr weh. Also das ist so ein Bleistift-Minus, will ich da fast sagen, weil ich den schon gern da gehabt hätte oder aber ersetzt gewusst hätte. Das ist so wahrscheinlich der einzige Punkt, der mich jetzt zum Meckern bringt bei Arsenal in der Transferperiode. Ansonsten bin ich, also würde ich denen eine sehr, sehr gute Arbeit attestieren wollen.
Sehe ich auch ganz umgekehrt, ehrlich gesagt, weil wir haben letztens ja gesagt, Arsenal muss es schaffen, aus solchen Spielern wie eben ihm Geld zu machen. Wenn du die nicht brauchst, dann musst du immer die so gehypt bekommen, dass die Spieler Geld, dass die Spieler Geld einbringen. Das machen sie auf anderer Stelle nicht. Zum Beispiel Sambilo Konga, Tavares, die werden dann immer weiterverliehen. Vieira genauso. Und damit verschiffst du die ja bloß irgendwo anders hin und hoffst, dass die natürlich dann zurückkommen und besser werden. Meine Prognose ist, das werden die nicht sein. Die werden diesem FC Arsenal nicht mehr reinwachsen. Bin ich mir ziemlich sicher. Und deswegen, dass du für Nketiah so viel Geld bekommst, finde ich herausragend. Und ich weiß, oder beziehungsweise ich glaube, wir haben ja sehen können alle, das ist nicht Artetas Typ. Plus, der wird irgendwann mal, ich weiß noch damals die Vertragsverhandlungen, der hat gesagt bekommen, er kriegt Minuten. Wir haben gesehen, er kriegt sie nicht. Jetzt haben sie ihm quasi Havertz vor die Nase gesetzt. Plus, Gabriel Jesus ist ja auch noch da. Der wird gewusst haben, oder der wird irgendwann auch mal gesagt haben, Leute, was wird denn das jetzt hier eigentlich? Plus, ihr wollt ja auch noch Osimhen und ihr wollt ja auch noch den und den und den und was ist denn das jetzt hier eigentlich? Und dann werden die gesagt haben, oh komm, jetzt macht der auch noch Ärger. Das ist sowieso nicht mein Typ. Plus, wir können Geld verdienen, raus damit. Das, glaube ich, ist die Idee dahinter gewesen. Deswegen habe ich damit überhaupt kein Problem. Mir fehlt der überhaupt nicht. Ich bin kein Fan von dem, sage ich nach wie vor. Der kann auch für Crystal Palace ein ordentlicher Premier League Spieler werden, aber der fehlt mir gar nicht.
Das war ja immer schon so, den Spieler haben wir immer unterschiedlich eingeschätzt. Ich glaube nämlich schon, dass der eine echte Hilfe sein wird für Crystal Palace. Und ich verstehe, also du hast ja recht mit dem, was du sagst. Alles wirtschaftlich gesehen, klar. Klare Nummer. Und da herzlichen Glückwunsch dazu, weil es ein Ersatzspieler ist, für den du 30 Mille kassierst. Und mein Homegrown darf man auch nicht vergessen, die haben jetzt auch ein bisschen Geld ausgegeben. Das heißt, das wird für die Bücher sicherlich auch nicht das Allerschlechteste sein, dass man so jemanden dann abgegeben hat.
Das ist nicht Artetas Typ. Also das,
ja, nee, auch das, aber das ist,
all I know.
Also ich meine, klar, der wird aber mit einiger Sicherheit auch wissen, naja gut, dann wird Jesus gesund genug sein, dass er dann wahrscheinlich die Neuen übernehmen könnte. Aber es gab die Pokalspiele, es gab auch Ligaspiele gegen kleinere Gegner, gab vorletzte Saison, glaube ich, mal eine Phase, wo er derjenige war, der die 2-1s und die 1-0s gemacht hat, also auch wenn es jetzt nicht in der Zahl viele waren, da kann man sicherlich drüber streiten. Alles, was ich sage, ist nur, ich hätte in diesem Kader einfach nur zur Komplettierung idealerweise schon gern eine Nummer 9 gehabt. Kann ja auch sein, dass man Nketiah jetzt also nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen hat ziehen lassen oder sportlichen, weil man sagt, der passt nicht und dafür kriegen wir viel Geld, sondern vielleicht, weil er auch gesagt hat,
genau, ich
würde es aber gern machen.
Und
davon gehe ich aus, dass er jetzt mit 4,25 auch weiß, okay, vielleicht habe ich ja sogar die Chance, dass ich in dem Glasner-System doch noch Nationalspieler werde. Genau. Zum Beispiel, ja. Ist ja möglich. Das nur dazu und ich glaube, dann können wir den Part auch schon wieder verlassen.
Wobei, noch eine Einschränkung, er ist schon Nationalspieler. Klugscheiß.
Ja, gut.
Ja, bist du. Ich habe es letztens erst rausgeschrieben, deswegen weiß ich es noch.
Ja, gut, also ich meine... Also
17 Minuten gegen Australien 2023.
Ja, ich habe, glaube ich, sogar... Das habe ich, glaube ich, sogar gemacht.
Ich wollte nur klugscheißen.
Aber das also mir geht es ja darum...
Ich weiß, alles gut, um Gottes Willen.
Gleich mal jeder...
Ich wollte nur mein Wissen kundtun. Damit die Leute da draußen sagen, boah, der eine ist aber echt klüger als der andere. Das ist eigentlich nur mein Ziel.
Der zweite Deal, ich weiß gar nicht, ob wir da beide dann, oder nee, bleiben wir vielleicht noch bei Chelsea, weil dann haben wir dieses Thema einmal abgeschlossen. Chelsea hat sich zurückgehalten am Deadline Day, einigermaßen haben auf der Abgangsseite vor allen Dingen nochmal was getan, aber einen Zugang gab es natürlich auch. Bleiben wir vielleicht erstmal bei den Abgängen, einfach nur der Vollständigkeit, aber Trevor Chalobah leihweise zu Crystal Palace, den wollten sie jetzt, glaube ich, die letzten zwei Transferfenster unbedingt schon loswerden. Da gab
es
keine Verwendung dafür. Ja.
Der war letzte Saison, ich weiß noch, ich hab mit dem Kollegen aus England telefoniert vor dem Spiel, der war in den letzten Wochen, die letzten, glaube ich, 5-6 Wochen, in denen sie wirklich herausragend waren. Das Spiel, in dem er raus war, das hab ich auch gemacht, lief nicht gut. Das war sogar das Arsenal-Spiel. Da hat er ihn rausgelassen. Und das Spiel danach hat er wieder gespielt und da sah es dann wieder besser aus. Also immer wenn er auf dem Feld war, war er gut. Waren sie auch gut, weil er halt der Einzige ist, der da hinten mal Stabilität reingebracht hat und wenigstens keine individuellen Fehler gemacht hat. Ich bin auch kein Fan von dem am Ende des Tages. Aber das ist halt dann schon irgendwie lustig, dass man dann genau den jetzt dann unbedingt loswerden muss.
Ja gut, aber das ist ja schon, also das wird auch eine ähnliche Idee verfolgen, das Ganze wahrscheinlich wie bei Conor Gallagher, einfach buchhalterisches, aber ich habe den schon auch letztes Jahr teilweise kollabierend gesehen, auch im Jahr davor, da waren schon auch Spiele dabei, wo ich dachte, boah, nee, ich weiß auch nicht genau, was der irgendwann mal ist, also Crystal Palace auch da wieder, das ist ganz gut wahrscheinlich für die, weil es potenziell ein Stil sein könnte, aber bei allem, was Chelsea getan hat, ist das jetzt nicht das Problem. Den Move, den verstehe ich.
Ich persönlich hätte den, wenn du mich vor 3 Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, den müssen sie loswerden. Ich habe nie verstanden, warum Tuchel dem überhaupt eine Chance gegeben hat. Das meine ich wirklich jetzt nicht böse, gegen beide nicht, um Gottes Willen, weil der hat damals einfach Probleme gehabt. Aber das ist doch keiner für Chelsea-Level. Für Palace kommen wir jetzt wieder an, das ist eine andere Diskussion.
Ja, also ich glaube, dass unterm Strich wird's weder in die eine noch in die andere Richtung einen Ausschlag machen, glaube ich. Des Weiteren sind sie Armando Breuer, ebenfalls per Laie, aber mit einer Kaufoption losgeworden zum FC Everton. Das kommt aus genau derselben Kerbe. Das war der allererste, dem Clear Lake Capital damals diesen langen Deal gegeben hat aus der eigenen Academy, weil sie gesagt haben, nee, diese Leute lassen wir auf gar keinen Fall mehr ablösefrei ziehen. Jetzt haben wir, also im Grunde ist es Copy-Paste von dem, was ich letztes Jahr gesagt habe, zu dem Move zu Fulham. Wenn es funktioniert, also sprich er gesund ist, dann hat in dem Fall jetzt Everton einen Stürmer, von dem ich denke, dass er nach wie vor sehr, sehr gut reinpasst in jedes einzelne Fußballsystem, von dem ich auch nach wie vor denke, dass er noch einen Schritt machen kann. Kriegen sie den jemals für 30 los? Das glaube ich nicht, dass man aber diese Kaufoption jetzt verankert hat aus Seiten Chelseas, wenn es denn klappen sollte, wäre natürlich der Wahnsinn, wenn es so klappen würde. Aber ich meine, auch da, das Camp Boyer, glaube ich, weiß das auch schon, Chelsea plant ein Stück mit dem.
Ja, und jetzt auf der anderen Seite muss man auch mal sagen, ich habe beim ersten Moment auch gedacht, boah, Jackpot Everton, Wahnsinn. Aber Dominic Calvert-Lewin, Beto, Chermiti, auf den setzen sie sehr, sehr viel. Der soll dieses Jahr den großen Durchbruch schaffen. Und dann eben auch noch er. Das heißt, die haben 4 Stürmer für eine Position im Endeffekt. Entweder Beto ist dann derjenige, der runterfällt, oder den werden sie dann im Winter irgendwie verleihen, nach sowieso. Calvert-Lewins Vertrag läuft aus, da muss man auch nochmal überlegen. Also da werden Entscheidungen fallen müssen, so oder so.
Ja, ich fürchte, dass am Ende der in die Röhre schaut, wieder Breuer ist. Weil
genau,
so ähnlich wie
bei Fulham. Genau.
Das wird es nicht funktionieren für ihn. Also das ist ja jetzt einfach nur noch, du klammerst dich an jeden Strohhalm, der will wohl in England bleiben. Das hieß es schon vor 2 Jahren, dass er eigentlich nicht weg wollte. In der Bundesliga gab es ja, glaube ich, 3, 4 Interessenten, die es gerne gemacht hätten mit ihm, für ihn. Aber mag er wohl nicht. Und dann muss er es halt jetzt da probieren. Wie gesagt, es könnte so sein, dass das ein Deal wird, der gut ist. Ich fürchte aber, dass das einer ist, über den wir gar nicht hätten sprechen brauchen, weil er einfach gar nicht viele Einsätze machen würde.
Yes.
Aber zusammengefasst, also wenn ich dich jetzt frage, werde ich ja dann hinterher noch fragen, Gesamttransferfenster, wer war top, wer war nicht so top und wer war ist gleich. Wo würdest du jetzt Chelsea nach diesem Sommer einordnen?
Ja, das ist ja die große Frage. Das ist ja wirklich die große Frage. Im Endeffekt fand ich den Kader letztes Jahr jetzt nicht unbedingt so schlecht. Ich finde ihn diesen Jahr jetzt anders, aber jetzt auch nicht um so viel besser. Also schon, aber es sind trotzdem immer noch Fragezeichen drin ohne Ende. Es sind noch immer Probleme in diesem Kader. Du hast noch immer das große Problem, dass Caicedo auf der 6 komplett alleine gelassen wird, weil Enzo einfach abhaut. Und das wird sich auch nicht mehr ändern. Du hast hinten drinnen noch immer keinen Abwehrspieler drinnen, der für Sachlichkeit steht, sondern auch da sehe ich in jedem dritten Spiel irgendeinen Fehler machen, und das heißt aber, die werden sich abwechseln, das heißt, es wird jedes Spiel irgendeiner einen Unkonzentrierter drin haben. Sei es Badiashile, sei es ein Fofana, sei es ein Disasi und so weiter und so fort. Das heißt, du hast noch immer keinen, jetzt sieht er gut aus, Nicholas Jackson, okay, aber du hast noch immer keinen verlässlichen Stürmer, zumindest die wollten ja einen Backup haben. Das heißt, und auf der Torhüterposition ist dasselbe Problem, du hast noch immer keinen Weltklasse-Torhüter. Das heißt, du hast Geld ausgegeben ohne Ende und hast auf jeder Position, in jedem Mannschaftsteil ein Fragezeichen. Weshalb ich sage, ich finde, ich habe jetzt Chelsea zweimal am Stück gehabt, mir gefällt die Idee, ich mag Maresca, also ich mag, dass der sagt, diesen No-Bullshit-Ansatz von dem, den mag ich, und ich glaube, dass der die Mannschaft auch wirklich pushen wird und drücken wird und solange quetschen wird, bis die was machen, aber ich finde die jetzt nicht deutlich besser und die Probleme nicht deutlich abgestellt, weil du hast jetzt 8 Spieler da vorne für 3 Positionen oder sogar mehr, glaube ich, hab die Namen alle rausgeschrieben, können wir gerne mal anschauen, und das ist einfach nur Verschiebung, alles nach vorne, da hast du jetzt Zehntausende, letztes Jahr war es in der Abwehr so, dass du 15 verschieden hattest, jetzt hast du vorne ganz, ganz viele, du hast mit Jadon Sancho, den müssen wir dann auch noch kurz, auf den müssen wir auch noch eingehen. das ist ein Deal, von dem ich weiß, dass das ein, der Kollege aus England nannte das einen Luxus-Deal. Der hat einfach nur gemerkt, der Spieler, das müsst ihr euch mal überlegen, der Spieler kommt auf den Markt und sie sagen, ja, der wäre doch eigentlich ganz cool, der war doch eigentlich ganz gut. Und dann holen die den. Und du hast aber gerade Pedro Neto verpflichtet. Und du hast ja Mudryk auch noch im Kader. Und Joao Felix sieht ja momentan auch so aus, dass er, wenn er eingewechselt wird, auf der linken Seite mal kommt. Das heißt, du hast einfach das große Problem auf der linken Seite, dass du da jetzt drei oder vier, also Minimum mal drei Leute hast, die sich um eine Position streiten werden. Du hast die Kaufpflicht, das heißt, und dann kommt Sterling zurück. Das heißt, nächstes Jahr hast du vier da stehen. Plus Joao Felix, wie auch immer man es dann sehen möchte. Das heißt, du hast im Endeffekt du hast einfach nur Sterling gegen Sancho ausgetauscht, das ist es. Und das Problem ist dadurch nicht kleiner geworden, sondern die finanzielle Belastung ist größer geworden. Und ob das jetzt Potenzial ist oder ob das jetzt irgendwie hilft dem zukünftigen Kader, das weiß ich nicht. Deswegen, ich habe nach wie vor, ich mag irgendwie, also wirklich nur, wenn ich den Fernseher einschalte und der Schiedsrichter pfeift an und ich sehe Chelsea, dann mag ich's, weil ich's irgendwie cool finde, da passiert was, es gibt Themen ohne Ende, es gibt coole Spieler, das sah am Wochenende teilweise wieder richtig gut aus, Madueke, bla 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 bla, nur sobald der Fernseher wieder aus ist und ich mir überlegen muss, was hat denn der Quatsch gekostet und was haben wir denn da für einen Rattenschwanz hinten dran, dann mag ich's nicht.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es so sehe, aber ja, es ist natürlich, ein des Problems ist ja das, wie du gesagt hast, deswegen würde ich da auch trotzdem Tendenz Minus hinmachen wollen, weil, also, es gibt ein paar Deals, die gut sind, die mir auch gefallen und die ich auch nachvollziehen kann. Und dann gibt es Deals, und das ist meistens einfach wirklich die Mehrzahl, einfach nur die Masse an Deals, wo ich mir denke, also was genau macht er denn jetzt mit Tosin? Kann ja sein, dass da irgendwo noch die Erleuchtung kommt, ja, keine Ahnung. Dewsbury Hall, ja, gut, passt schon, aber ja. Und dann haben sie halt 260.000 so Halbraum-Zehner quasi, links und so. Also Jadon Sancho ist ja der Name, um den es dann letztlich noch geht, den sie jetzt leihweise geholt haben. Der ja auch, also wahrscheinlich ist es einfach nur so, du siehst etwas in dem, weil ja alle irgendwas in dem sehen und mal gesehen haben und man hat ja auch in Dortmund erkennen können mit etwas Zeit. Ja, das ist schon noch ein guter Fußballer. Aber was machst du denn jetzt genau mit dem? Also wofür hast du ihn denn jetzt genau? Und das ist wieder einer von denen, wo ich mir denke, ja, den habt ihr halt jetzt verpflichtet, aber was ist denn die Langfristidee? Joao Felix geht wahrscheinlich sogar in eine ähnliche Richtung, auch wenn das natürlich ein, haben wir ja schon besprochen, feiner Fußballer ist. Und das gilt ja für Jadon Sancho auch so. Aber also was ist denn jetzt mit Felix? Also wird der jemals Stamm spielen? Kann man den dann vielleicht anstelle Jacksons bringen? Würde das funktionieren? Das glaube ich nämlich nicht. Und ja, vielleicht haben sie jetzt Glück, dass Madueke jetzt den Schritt macht und dann würde sich ja ein wenig von der Strategie, die Chelsea da hat, wahrscheinlich bewahrheiten. Wir holen die jetzt mal alle rein und die super sind, die werden sich dann schon freischwimmen.
Ja, zu welchem Preis aber? Ja, zu welchem
keine
Preis,
Ahnung. Ja. Ja, klar. Und vor allen Dingen hast du halt bis dahin einige Spieler halt, also Ben Chilwell haben sie nicht mehr losbekommen, also zumindest wahrscheinlich vorerst. Und auch da wird es einen deutlichen Werteverlust geben. Dann hast du 5, 6 Leute auf der Bank, die wahrscheinlich ziemlich angepisst sind und. Also es bleibt dabei. Ich finde, dass sie es zum Schluss fast nochmal gerettet haben, das Fenster, weil ich auch, also ich hätte das, ja, ich verstehe, dass man einen neuen irgendwie gebraucht hätte und trotzdem finde ich es irgendwie halbwegs nachvollziehbar sogar, dass sie jetzt nicht auf Teufel komm raus irgendwas noch gemacht haben. Da hätte man auch wieder geschimpft. Insofern finde ich es dann mal in Ordnung zu sagen, nee, weil Fofana ist ja auch noch da, der ist nicht weg. Dann müssen wir halt jetzt, oder der Guyu, wie auch immer, ist auch Gio. Noch da, dann müssen wir halt jetzt mal auch was machen. Also ist halt dann so. Der Kader ist immer noch nicht fertig nach all den Transfers und mir ist es grundsätzlich zu viel Bewegung in dem Kader. Ich kann den einen oder anderen auch nicht ganz nachvollziehen oder überhaupt nachvollziehen. Unterm Strich muss ich aber sagen, und das ist wahrscheinlich Marescas Arbeit, kann man zumindest erkennen, wo es hingehen soll. Und wahrscheinlich können wir ungefähr die ersten 13 jetzt nennen. Da haben natürlich dann 10 einfach kein schönes Leben. Aber immerhin. Also deswegen, ja, ich so ganz auf Plus komme ich aber trotzdem nicht. Nee. Das kann ich nicht. Und wahrscheinlich auch nicht erst gleich, sondern es muss dann trotzdem bei mir wahrscheinlich ein Minus sein. Ein großer Deal, den wir natürlich noch zu besprechen haben, wahrscheinlich sind es dann eh die größten, glaube ich, am Deadline-Day, die wir dann haben, ist natürlich Manuel Ugarte, der jetzt zu Manchester United gegangen ist für umgerechnet Runde 55 Millionen Euro von Paris Saint-Germain. Ich meine, dass sie noch einen Sechser wollen, ist klar, dass es Ugarte ist, wissen wir seit, keine Ahnung, 3 Wochen oder so, dass das derjenige ist. War aber klar, dass United deutlich weniger bezahlen wollte in allen Belangen, als sie es dann jetzt letztlich auch getan haben. Deswegen die Frage, wie schätzt du den Deal denn jetzt ein? Wie gefällt er dir?
Ja, also ich muss jetzt nach dem Wochenende gefällt er mir 13 Mal besser als davor. Ich meine, du hast ja, wir haben es ja auch schon gesagt, sie mussten noch verkaufen, deswegen ist McTominay ja dann noch gegangen zu Napoli, was ja eigentlich auch schon klar war. Aber jetzt gefällt er mir sehr, sehr gut, weil Casemiro ja am Wochenende gezeigt hat, dass er jetzt, glaube ich, so also es war noch mal so, ich hatte mal so ein Handy. Das hat wunderbar funktioniert. Irgendwann hat es nur noch gezittert. Dann hat es wieder 3 Wochen funktioniert. Ich dachte mir, Wahnsinn. Und irgendwann hat es einfach den Geist aufgegeben. Und das, glaube ich, ist bei Casemiro jetzt an diesem Wochenende zu sehen gewesen. Das hat mit Fußball nichts mehr zu tun gehabt. Das ist ja, also, das hat er, es war wirklich einfach nur noch eine Selbstdemontage am Ende des Tages. Es tut mir so leid, weil er sah wirklich gut aus am ersten Spieltag. Ich hatte das ja und du hast ja mit Tobi Schweinsteiger auch besprochen in deinem Spiel. Jetzt hat das mit Fußball nichts mehr zu tun. Und ich glaube, dass jetzt, wenn sie jetzt sagen, das Transferfenster war ja schon zu dem Zeitpunkt zu, Gott sei Dank haben wir den geholt. Das ist jetzt in einem ganz anderen Licht. Ich sage jetzt nicht, dass er die Lösung der Lösungen sein wird, das glaube ich jetzt nicht. Aber er wird auf jeden Fall zumindest so in diese Mannschaft irgendwann mal reinpassen, dass du sagen kannst, er baut keinen Mist. Und das ist ja manchmal auch schon in Ordnung.
Ja, also ich meine, ich habe es ja, deswegen möchte ich es jetzt nicht nochmal alles komplett aufrollen, aber ich habe es letzte Woche ja schon gesagt. Es gibt nicht die Top-Lösung für United gerade auf dem Markt. Ist einfach nicht möglich, dass das dann eine Lösung sein kann. Da gehe ich mit. Ich finde halt, dass das so jemand ist, der keine klassische 6 eigentlich in dem Sinne ist und der auch irgendwie nicht so richtig, also am Ball, so vom Gefühl, der checkt's nicht so, wie ich mir das gedacht hätte, dass es auch mal sein könnte. Sondern das ist eher jemand, der dann gut ist, wenn es total wild ist, das Spiel. Und das Problem hat ja United, dass es meistens wild ist, aber sie wollten ja eigentlich es eher strukturieren. Also es kann sein, dass der, das möchte ich damit sagen, erstmal helfen würde und das ist ein Upgrade zu Casemiro, da bin ich mir einigermaßen sicher, aber das ist nicht die Ideallösung, glaube ich. Also kurzum, ich glaube im nächsten Sommer werden wir die Thematik gleich nochmal aufnehmen. Aber dafür im Moment jetzt auch eine einfach eklatant große Lücke irgendwie schließen zu können, mag ich es auch nachvollziehen, dass man das Ganze jetzt so macht. Und nochmal, sie haben ja den Sekou Kone auch geholt aus Mali, den man irgendwann dann mal, weiß man glaube ich noch nicht ganz genau, was er wird, 6 oder 8, aber so wird's gemacht. Du holst einen für sofort und einen für die Zukunft und dann versuchst du den im Hintergrund aufzubauen. Was ist mit Toby Collier zum Beispiel? Kommt der noch so, wie United das wohl denkt, dass er kommt? Ich bin auch gespannt, wie man einfach die Problematik mit Casemiro löst, wobei ich mir sogar denken könnte, dass für den genügend Spiele abfallen und dann ist der wahrscheinlich gar nicht mal so unglücklich. Also kurzum, das passt schon. Also das ist jetzt kein Weltklasse-Deal. Ich würde jetzt nicht komplett zu Boden gehen und sagen, Wahnsinn, aber ich kann ihn nachvollziehen, diesen Deal, und damit ist United aus meiner Sicht schon auch tendenziell, also vor allen Dingen im Vergleich, das ist nicht ganz zulässig, aber vor allen Dingen im Vergleich zu den letzten Transferperioden würde ich da sagen, ja, das geht definitiv in die richtige Richtung. Hab schon gesagt, also der Licht für jetzt, Juro für die Zukunft, auch das ist ja ähnlich geartet, das Ganze natürlich auf einem anderen Niveau. Ja, kann ich nachvollziehen. Wer gedacht hat, also jetzt nicht nur wegen der Verletzung, Juro hilft sofort, das glaube ich nicht. Bezirkt sie sieht man auch, das wird schon noch ein bisschen dauern und das wird wahrscheinlich auch nicht komplett konstant von vornherein losgehen. Selbiges ist es wahrscheinlich über Heulund zu sagen. Und ja, sie wollten ja auch eventuell noch was auf dem Flügel zum Beispiel machen, das ist ja jetzt nicht mehr passiert, aber alles in allem steckt sowas wie System da drin und das alleine reicht dafür, dass ich da leicht positiv bin, muss ich sagen.
Ja, finde ich auch. Also ich persönlich glaube trotzdem nicht, dass United es in die Top 4 schaffen wird, das passt trotzdem alles nicht zusammen, aber das Transferfenster ist soweit in Ordnung.
Ja, das glaube ich, also ich kann mir auch vorstellen, dass das schwierig wird. McTominay weg tut mir weh, weil mit dem sind ein paar Punkte gegangen, die sie letztes Jahr nicht geholt hätten ohne den. Das finde ich auch einfach wahnsinnig schade, dass er in England bleibt, so aus persönlichen Gründen. Aber
wollte gerade sagen, mein Satz wäre gewesen, den sehen wir schneller in England wieder, als wir alle glauben. Weil der wird in Neapel, das glaube ich nicht, und dann wird der zu Fulham gehen.
Ja, hoffentlich. Da gehört er hin. Sind wir mal ehrlich. Genau da gehört der Spieler hin. Das wäre echt nicht schlecht.
Oder Nottingham. aber das ist jetzt das ist ein billiger, weil die nehmen ja sowieso jeden.
Ja, das kann man immer mal sagen. Wenn wir schon bei Nottingham sind, dann machen wir das nochmal ganz schnell, weil schon auch einigermaßen überraschend, James Ward-Prowse nochmal leihweise zu denen gegangen.
Das ist der Deal. Ja, genau. Den wollte ich raus.
Und Morato zu von Benfica zu Nottingham Forest, 15 Millionen. Ich glaube, das war's, aber was die gemacht haben, es sei denn, jetzt noch irgendwas durchgerutscht, ich glaube nicht. Ich glaube, das war's. Aber Ward-Prowse war ja schon auch nochmal eine kleinere Überraschung. Also das hat man dann schon 2-3 Tage vor Deadline Day gehört, dass West Ham wohl offen wäre für ein etwaiges Angebot. Haben natürlich auch ein bisschen was gemacht auf den Positionen, aber das finde ich für Nottingham nicht so schlecht, muss ich sagen.
Ja, es tut mir ehrlich gesagt leid um James Ward-Prowse, wenn ich ehrlich bin, dass der zu so verramscht wird oder dass der zu so nach unten gegradet wird. Das ist ein Spieler, den ich einfach mag, der sich schweren Herzens dann entschieden hat, irgendwann mal Southampton zu verlassen und jetzt plötzlich wird er verramscht. Das tut mir wirklich mega leid um den. Ich glaube, dass der einfach in dieses aktuelle System bei West Ham einfach nicht reinpasst. Der hat aber trotzdem letzte Saison eigentlich eine gute Saison gespielt, weit besser, als er dann gemacht worden ist. Der hat in diesem System jetzt einfach, haben wir ja gesehen, der hat jetzt, er hat einfach im ersten Spiel saß er oder auf der Bank, in beiden Spielen saß er auf der Bank, kam dann rein später und das würde er sich halt einfach logischerweise nicht angeschaut haben. Die setzen auf andere Spieler, da passt er momentan nicht. Das tut mir wirklich mega leid, weil ich den einfach mag und ich ihn auch gerne weiterhin bei West Ham gesehen hätte. Nur der wird irgendwann mal gesagt haben, Leute, also so nicht. Und für Nottingham ist es weit über deren Möglichkeiten, eigentlich so einen Spieler zu bekommen. Ist überragend, dass die sowas bekommen. Und ja, ist vielleicht die Hoffnung, dass sie jetzt einfach nicht mehr auch da eher mal wieder auf Klasse gehen, als auf Masse, dass eben solche Transfers hier nach oben hieven und dass dann einfach sie jetzt andere Deals machen können, langsam stabilisieren sich in der Liga und dann bleiben können. Wir sehen ja, was sie ausgeben, wir sehen, was sie tun. Sie bemühen sich, sie strampeln ohne Ende und hoffe, dass solche Deals dazu schaffen, eben reichen irgendwann mal, dass es besser wird und dass sie wirklich in der Liga bleiben können und nicht mehr jeden Deal annehmen müssen, sowohl rein als auch raus und dann kann es was werden. Aber der Deal ist natürlich, also diesen Spieler zu haben in diesem System ist Wahnsinn.
Ja, vor allen Dingen können wir jetzt, das ist relativ schnell erzählt, wer sich Nottingham-Spiele nochmal im Real Life anschauen will. Ihr müsst einfach nur zu den Standardsituationen gehen, weil es wird jetzt Ward-Prowse für Wood sein und damit sind, also muss man ehrlich sagen, die Klassenerhaltschancen, glaube ich, schon gestiegen. Also es kann sein, dass das alles verändert für West Ham, so blöd es klingt, aber das ist wahrscheinlich eine Co-Produktion, die für 5-6 Tore gut sein kann. Das würde mich nicht wundern.
Ja, absolut. Also mag ich. Also ich, wie gesagt nochmal, mir tut trotzdem irgendwie leid, den jetzt da zu sehen, weil der hat wirklich, ich hatte gehofft, der West Ham-Move wird sein Traum-Move und das ist er leider nicht geworden. Das tut mir leid.
Plus, sie haben bei Nottingham Forest eben Morato geholt für die Innenverteidigung. Das ist eigentlich der x-te Typ, der komplett gleich ist. Zumindest da kann man was sehen, was da dahinter stecken soll. Also Brasilianer, da haben sie Bock darauf offensichtlich. Also von all dem, was ich bis dato gesehen habe, glaube ich nicht, dass der ran kann an die Stammformation. Wenn, dann hätten sie Milenkovic vielleicht unnötigerweise verpflichtet. Ich meine, ehrlicherweise, die holen auch 240 zentrale Mittelfeldspieler pro Transferperiode. Das ist auch das Gleiche. Also es ist so wie die nicht ganz so, also die künstliche, aber nicht ganz so Intelligenz von einem gewissen Videospiel, was die da machen. Die holen einfach immer das Gleiche. Aber zumindest haben sie Elanga behalten. Da war in Newcastle offensichtlich noch heiß dran. Den haben sie behalten. Ich glaube, das ist auch nicht so ganz unwichtig für das, was sie da vorhaben. Das heißt, Nottingham, so komisch das klingen mag, nach so einer Transferperiode, aber ich im Diakate, dass der weg ist, das tut mir nicht so weh. Mangala geht auch, so wie alles lief. Insgesamt jetzt mit dessen Transferzeit oder mit der Zeit, die er da verbracht hat, Flachodimos für richtig gutes Geld, jemand, auf den man nicht mehr geschaut hat und auf der anderen Seite dann eben die ein oder andere Verstärkung. Das ist nicht so schlecht, was Nottingham gemacht hat.
Nee. Das erste Mal, dass ich einigermaßen was erkennen kann dahinter. Einigermaßen.
Für sicherlich Elliot Anderson und so aus gewissen Gründen ja auch wieder ein bisschen teuer und so, alles gut.
Ja, das haben wir ja schon gehabt. Zu teuer, genau. Weit zu teuer.
Aber alles in allem, ja, einigermaßen würde ich sagen, ordentlich das Ganze. Einer der größeren Player am Markt war noch am letzten Spieltag Crystal Palace. Vor allen Dingen deshalb, weil sie eben über Edin Ketia, das haben wir auch schon letzte Woche besprochen, das heißt, da müssen wir jetzt nicht mehr unbedingt dran. Sie haben abgegeben nochmal Odson Edouard zu Leicester, was ich ehrlicherweise auch gar nicht so doof finde, sogar ziemlich nachvollziehbar finde, dass man den abgegeben hat. Sie haben Sam Johnston abgegeben zu den Wolves für auch 10 Millionen Pfund immerhin. Also der hat auch wahnsinnig hohen Wert in England immer noch, obwohl, weiß ich jetzt auch nicht genau. Und
Max
Aslacroix natürlich auf der Zugangsseite. Ich glaube, das war es auch, was die gemacht haben, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das heißt, auf der einen Seite kann man schimpfen, okay, Andersen weg und ich bin sicher, dass Oliver Glasner darüber auch geschimpft hat. Auf der anderen Seite ist das der Deal für mich. Also Max Lonsdale, klar, welche Version kriegen wir von dem, ist auch immer die Frage bei dem. Der war nicht immer so ganz ernsthaft mit dabei, was ich so gehört habe. Plus Chalobah am Deadline-Day noch zu machen, Gehi behalten zu haben, Nketiah bekommen zu haben. Dann natürlich der offensichtliche Abgang von Ulisse, aber mit dem, was ich über diese Transferperiode zu Beginn wusste und was ich jetzt zum Schluss weiß, würde ich sagen, das ist sehr clever gewesen.
Also ich glaube, dass Lacroix plus Djelobar eigentlich, wenn du dir die Profile ansiehst, Größe, klein, groß, klein, spielerisch, schnell, der andere eher physisch, ich glaube, dass die beiden Ersatzspieler gewesen wären für Djelobar, plus sie haben Gehi einfach halten können, beziehungsweise nicht losbekommen, konnten sich nicht mehr einigen. Ich glaube, dass Lacroix geplant worden wäre als Gehi-Ersatz. Das, glaube ich, war die Idee dahinter, und dann hättest du ja rein theoretisch, haben wir ja gehabt, für die komplette Innenverteidigung insgesamt 100 Millionen bekommen. Und mit wie viel haben wir dann 18 Millionen und plus Laie hättest das ausgeglichen und einig und hättest auf dem Niveau jetzt nicht, natürlich klar, aber das ist ja für Palace, sind die ja eigentlich weit über deren Niveau gewesen. Das heißt, du hättest eigentlich im Endeffekt dann halt auf deinem Niveau jetzt gefischt. Hätte ich in Ordnung gefunden. Jetzt hast du halt Gehi behalten können. Das ist ja super. Auf den ersten Blick finde ich super. Frage ist halt, ob man sich da nicht verzockt hat, dass der nicht irgendwann mal dann im Sommer nächsten Sommer für 60 geht oder im Winter, dass du vielleicht nicht da 10 Millionen hast liegen lassen. Kann sein, so oder so. Du hast auf jeden Fall mit Marc Gehi einen behalten, der absoluter Profi ist, das hat man von vor Ort gehört, der auch gleich gesagt hat, schade, ich hätte es gern gemacht, aber ich bin Kapitän und wir machen jetzt weiter. Und das ist genau das, was du ja willst. Und da haben wir jetzt zig Spieler schon genannt, bei denen das nicht so gewesen wäre. Deswegen hast du da keinen Nachteil. Du hast jetzt im Endeffekt Überangebot in der Innenverteidigung, muss man auch sagen, weil du hast ja mit Chadiria hat auch noch eingeholt. Trotzdem ist es grundsätzlich jetzt kein Problem. Du hast lieber, also das wird sich sowieso klären, weil Gehi wird seine Karriere bei Crystal Palace nicht beenden. Das, glaube ich, sind wir uns alle einig. Ich habe schon noch die leichte Vermutung, dass die gedacht haben, wir verkaufen den und holen dann Maxon Lacroix dafür, und hat dann aber nicht funktioniert, weil wahrscheinlich dann Newcastle doch nicht oder zu wenig oder nicht mehr hochgegangen sind, so wie sie sich vorgestellt haben. Und dann hat man gesagt, nee, also jetzt lassen wir es lieber so. Oder vielleicht war auch nicht klar, ob sie Lacroix am Ende kriegen können. Das war dann alles so hin und her. Jetzt hast du halt im Endeffekt doch ein Überangebot, muss man schon sagen. Trotzdem, insgesamt muss ich sagen, wenn ich Glasner wäre, würde ich mir schon denken, schade, ich habe zwei der vier besten Spieler verloren und habe die jetzt nicht perfekt ersetzt bekommen, ehrlich gesagt, eher jetzt in der Breite ein bisschen. Ja, das hat Palace nötig gehabt mit Kamada, mit Saar, mit Riyad, mit Lacroix, Nketiah, du hast Djelobar, du bist ein bisschen breiter geworden, aber in der Spitze bist du einfach nicht mehr so gut, das muss man klar sagen. Jetzt wird sich alles in der Offensive auf Eberechi Eze fokussieren, was ja am Wochenende schon so war, und es wird sich hinten alles auf Marc Gehi konzentrieren, und Djelobar wird Zeit brauchen, Lacroix wird Zeit brauchen. Das heißt, du bist im Endeffekt schon ein bisschen schwächer geworden. Und dann hast du ja im Endeffekt Edouard bloß durch Nketiah ersetzt. Vielleicht bist du irgendwann mit zwei Stürmern, das kann sein. Dachi Kamada wird Zeit brauchen. Ich persönlich sehe auch da ein leichtes Minus, aber das ist halt nun mal so. Sie haben halt einfach vier herausragende Spieler gehabt und haben die eigentlich ja eh schon viel zu lange halten können und haben zwei davon ja immer noch.
Ich weiß, also gerade Lacroix, den sehe ich so stark, dass ich das nicht glaube, deshalb alleine tendiere ich sogar zum Plus. Ich meine, der Rest, klar, mit Ulisse ist halt nicht, das geht halt nicht. Ist halt einfach so, Edouard gegen Ketia würde ich klar sagen, dann sind sie besser geworden. Und Djelobar, also wenn du jetzt mal guckst, du hast ja das Spiel gemacht am Wochenende, wenn du dir die Dreierkette da anschaust, dann sind auch zwei nicht zu viel für das, was da im Moment rumläuft.
Absolut.
Finde ich sogar einigermaßen in Ordnung. Aber klar, das wird die Zukunft zeigen. Kann auch sein, dass Lacroix kommt, keinen Bock hat und eigentlich denkt, wie komme ich als nächstes zu Manchester United, und dann haben wir die Situation wie in der zweiten Saison in Wolfsburg, dass der hier wohl auch gesagt haben soll intern, ich bin ja viel zu gut für den ganzen Käse hier, also ich muss hier mal weg. Dann wäre es natürlich ein bisschen bitterer. Ich glaube, im Wesentlichen sind wir durch mit all den Deals. Billy Gilmore noch zu Napoli gegangen von Brighton. Da kommen wir dann, ich komme da später nochmal drauf. Ah ja, die Wolves haben noch was gemacht. Carlos Forbes, schneller, sehr dribbelstarker Mann, von Ajax ausgeliehen. Die Wolves haben auch noch was gemacht. Stimmt das? Irgendeinen habe ich mir noch irgendwo notiert, André, Mittelfeldspieler von Fluminense, über den man sich auch gute Sachen erzählt. Also scheint so, als hätten sie mal wieder spät dann zumindest aber was gemacht. Southampton hat Fraser zurückgeholt, der schon letzte Saison da war, und Jaden McGoma ist gegangen zu Brentford, und Soler noch zu West Ham von Paris Saint-Germain per Laie, deswegen auch der Abgang von Ward-Prowse, weil es offensichtlich einen spielstärkeren, strukturierteren Mittelfeldspieler gebraucht hat als Ward-Prowse. Ich glaube aber, Matt Turner noch zu Crystal Palace, haben wir vielleicht noch unterschlagen, zweiter Torhüter, aber ist auch wahrscheinlich unterm Strich zu vernachlässigen. Liverpool hat nichts gemacht. Da gab es ja durchaus noch Gerüchte, dass die eventuell noch was auf der 6 machen, weil sie bei Cetic auch verliehen haben zu Salzburg. Zweiter schon, den jetzt da Leinders mitbekommt. Gibt es irgendjemanden, wo du jetzt ad hoc sagen würdest, also die haben den Deadline hier klar gewonnen und jemanden, die haben den klar verloren? Ich finde es nämlich nicht so deutlich, muss ich sagen, diesmal, dass man sagen kann, also die, ich meine, man kann auch über City sprechen, Alvarez weg, Cancelo gut geschenkt, Kevin Phillips weg und ja, streng genommen haben sie dann Savinho, Gündogan, genau, hat jetzt auch nichts mit dem Deadline-Day zu tun, außer dass natürlich ein paar gedacht haben, da passiert nochmal was, bei Newcastle vielleicht auch, eben mit Elanga, der nicht durchgegangen ist.
Deadline-Day gewonnen, also wenn, dann würde ich sagen, im Nachhinein United, dass man wirklich dann mit Ugarte Gott sei Dank noch jemanden bekommen hat, und Arsenal würde ich schon sagen, also ich weiß, also ich nehme jetzt nochmal Sterlings Potenzial und das, was sie brauchen, den umsonst zu bekommen, plus ich weiß ja noch, wie du reagiert hast, als ich gesagt habe, Ramsdale geht zu Southampton. Okay, und wer ist dann Nummer 2? Da haben sie Neto geholt. Oh, wow. Also das war ungefähr das Gespräch. Also ich glaube, dass das im Endeffekt sich schon für sie auszahlen wird. Und das, also zumindest ich verstehe, dass du sagst, wir wollen jetzt noch einen weiteren Chip auf den Tisch legen. Wir wollen es wissen. Und das gefällt mir.
Ja, finde ich auch. Und also wie gesagt, ich finde es jetzt nicht, das kann auch genauso gut noch ein schlechterer, also wenn Sterling jetzt, keine Ahnung, wieder das Gas da auspackt, was er jemand reingepfiffen hat früher, dann und keine Ahnung, sagt der Gabi Jesus auch mal, na, wie sieht's aus, hast du Bock? Und vielleicht kommt auch noch, was weiß ich, Leandro Trossard mit dazu, dann kann es natürlich sein, dass es ein schlechter Deal wird, aber auf dem Papier finde ich es eigentlich auch ziemlich clever, muss ich sagen. Deswegen, lass uns doch vielleicht mal einfach so sagen, wenn ich dich jetzt frage nach dem einen Gewinner der Transferperiode überhaupt. Also wer hat das beste Business gemacht oder mit die besten Businesses? Kann man wahrscheinlich nur ein Team nennen, weil ich schon eins im Kopf habe zumindest.
Also wie gesagt, mir gefällt Arsenal, ich mag das, was die gemacht haben. Ich mag, was Aston Villa gemacht hat im Endeffekt. Ja, ich glaube, das sind so die beiden, die ich jetzt einfach mal nennen würde.
Also ich finde Brighton, brutal nachvollziehbar.
Ja.
Der Billy Gilmore Deal tut mir ein wenig weh, weil ich den natürlich schon als guten Spieler sehe, aber Hürzeler halt einfach, das ist nicht sein Typ, glaube ich, und dann ist es auch sinnvoll, sich zu trennen für natürlich vergleichsweise wenig Geld, keine Frage, aber ich kann das nachvollziehen, dass man so gehandelt hat, aber alles in allem ist Brighton schon, da ist schon wieder ziemlich vieles dabei, von dem man sich denkt, ja, vielleicht der Rüttler-Deal, der ist dann doch schon zu teuer und immer noch nicht so ganz nachvollziehbar. Kann ja sein, dass ich in einem Jahr um die Zeit hier sitze und ganz blöd aus der Wäsche schaue, aber Brighton finde ich schon sehr stark, muss ich sagen.
Ja, mag ich auch. Ja, mag ich schon.
West Ham, finde ich, ist auch noch zu nennen.
Ja, die verändern halt einfach.
Ja, aber zum Positiven.
Ja, genau, aber es ist einfach eine andere Idee.
Dass du die ganzen Leute da wie Zuma wegbekommen hast, Ben Rama wegbekommen hast für Flynn Downs. Klar, der war eh schon nicht mehr da, aber auch noch ordentlich Geld bekommen hast. Aguirre weg, dafür holst du Kilman, Todibo, Somerville, Luis Guilherme, von dem sie ja denken, dass er einen Riesenschritt macht. Soler, ja, das ist halt so ein Lopetegi-Typ, weiß ich jetzt nicht. Wan-Bissaka ist zwar auch teuer, aber da haben sie einen zweiten Mann auf der Rechtsverteidigerposition. Das finde ich alles schon, muss man schon erwähnen, nachdem die jahrelang einfach der langweiligste Club auf dem Transfermarkt gewesen sind, finde ich das schon einigermaßen erwähnenswert, dass die und was sie gemacht haben am Ende.
Ja.
Muss ich sagen. Und das waren sie aber wahrscheinlich auch die zwei. Also Arsenal hätte ich auch so wahrscheinlich auf der 2-3 irgendwo, ich habe schon gesagt, Fulham finde ich grundsätzlich auch einigermaßen nachvollziehbar, vor allen Dingen dann, wenn du João Palhinha halt verlierst in einen Sommer, nachdem du Mitrovic verloren hast, und damit dachten wir ja, das sind die zwei, um die es gehen wird. Da das gemacht zu haben, finde ich eigentlich ziemlich clever. Um die mache ich mir auch 0,0 Sorgen, muss ich sagen. Und Ipswich auch nicht so doof für die Dinge, die sie gemacht haben. So, endlich haben wir den Transfer.
Den Verlierer brauchen wir schon auch noch.
Ah, den Verlierer.
Ja, da müssen wir natürlich schon rein.
Ja gut, dann muss ich mal, hau mal raus, wie du hast.
Also City hat verloren, also hat etwas verloren, ich sage nicht, das ist der Verlierer, aber durch Alvarez, der tut mir enorm weh, also das ist ein Spieler, den ich einfach aus der Premier League, den ich auch, wenn ich City wäre, nicht gehen lassen wollen würde. Wir wissen, wir haben ja erläutert, warum. Ich mag zum Beispiel auch Liverpool, was die gemacht haben, okay, ich mag trotzdem nicht, dass sie das ja quasi auch dann im Endeffekt ins nächste Jahr verschoben haben. Also ich finde, dass City mir schon wehtut, dass da dass Alvarez weg ist. Ja, das mit Savinho jemanden geholt, der sieht weit besser aus, als wir alle dachten, glaube ich, oder schneller so gut aus, aber das tut mir schon weh. Ich sag sage jetzt aber nicht, dass sie die Verlierer sind, um Gottes Willen. Wie gesagt, ich also am meisten, also jetzt, wenn du nur die Abgänge schaust, finde ich halt am meisten von den Bausteinen, die sie hatten, hat Crystal Palace am meisten liegen lassen. Weil das, die haben zwei ihrer vier besten Spieler verloren. Wie sie sich dann kompensieren werden, werden wir sehen. Und persönlich, und jetzt ist es wahrscheinlich jetzt eine unpopuläre Meinung, aber für das, was du an Geld ausgegeben hast, hat Manchester United im Endeffekt nicht den großen Schritt gemacht. Die haben 214 Millionen Euro ausgegeben und sie werden leicht besser sein als letzte Saison. Lloro ist schon verletzt. Das ist schon eine Sache. Das ist dann schon das Ding. Und Basel, eine Sache, die ich jetzt noch gerade noch gelesen habe vorher, deswegen muss ich jetzt noch kurz einbinden, fällt mir jetzt gerade ein. Müssen wir auch erst dann abwarten. Also mir gefällt es auf dem Papier, aber Merino fällt jetzt, glaube ich, 2 Monate aus, hat eine Schulterverletzung. Ja. Deswegen, da muss man jetzt auch erstmal warten, ob das dann irgendwie sich nochmal amortisiert. Aber ja, das sind, glaube ich, jetzt so die Deals. Ich weiß nicht genau, so das schlechteste Team, wo ich jetzt irgendwie sage, um Gottes Willen, wenn die Aufsteiger, wie willst du da jetzt irgendwie rangehen und sagen, oh mein Gott, das finde ich schwierig zu bewerten. Chelsea ist ja immer so einfach so mal hü, mal hot. Deswegen, ja, ich glaube, das sind so die, wo ich wirklich sage, oh, das hat mir nicht gefallen, ehrlich gesagt.
Irgendwas in mir mag Everton nicht so gerne. Mag aber daran liegen, dass Jai einfach bislang noch nicht so aus meiner Sicht funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hätte.
Also hat zumindest Ansätze gezeigt. Okay,
da habe ich es nicht gesehen.
Der hat gedribbelt und gewirkt und er war der Einzige, der wirklich was gemacht hat. Ja, der hat null Effizienz. Also das war Wahnsinn. Aber er hat wirklich gut ausgesehen. Das muss man wirklich sagen.
Lindström ist halt ein Leichtgewicht, weiß ich nicht. Jake O'Brien, ja, ein bisschen teuer vielleicht. Ich verstehe auch grundsätzlich Mangala und das könnt ihr da auch brauchen, so ist es nicht. Aber wenn du dafür halt abgegeben hast, einen Amadou Onana und ich mochte Ben Godfrey aufgrund seiner Vielseitigkeit einfach auch ganz gern, dann könnte man da meckern. Andererseits haben sie sich verbreitet, das finde ich dann eigentlich auch wieder positiv. So einfach ist es nicht. Also Liverpool, der Sechser, also wenn du so weit bist, mein Grafenberg im Moment sieht einfach gut aus, kann ich voll mit leben. Liverpool sieht eh schon sehr früh sehr gut aus, deswegen ja, alles in Ordnung. Ich hätte mir von Bournemouth ehrlicherweise gedacht, dass die noch zum Schluss jetzt wieder 1-2 Deals drin haben, von denen ich denken werde, oh ja, genau. Dafür hatten sie halt zu Beginn schon 1-2 Deals, die nachvollziehbar sind, auch wenn auch nicht Weltklasse. Also der Araujo zum Beispiel von Barcelona, ja, naja, weiß jetzt nicht genau. Ebenezer von Porto haben wir auch schon besprochen, weiß jetzt auch nicht so genau. Da hätte ich mir irgendwie noch gedacht, vielleicht machen die was und werden noch eins aufregender dafür. Das sind sie im Moment jetzt nicht. Die würde ich vielleicht sogar auch mit einem leichten Minus. Ich finde Brentford schon auch, da hat sich jetzt ein bisschen was getan in dem Kader. Zwangsweise, weil Tony weg ist und du hast halt den absolut wichtigsten Spieler der vergangenen Jahre verloren. Mbeumo hat jetzt schon gezeigt, ja, das geht in die richtige Richtung. Ich weiß nicht genug über Megoma, um zu sagen, ob der 10 Millionen wert ist oder nicht. Und ja, Fabio Carvalho, alles schön und gut, aber alles in allem ist es der gleiche Kader wie im Vorjahr und Igor Torre fällt sogar noch eine Zeit lang aus. Also die würde ich auch noch nennen wollen. Das, naja, auch nicht so wie, da hätte ich mir mal ein bisschen mehr einfach auch an Bewegungen einfach gewünscht.
Ja.
Aber gut, so ist es halt. So, jetzt aber weg mit dem Transferfenster, zumindest bis in den Januar hinein, dann wird es glaube ich wieder genauso spannend wie jetzt, aber das ist es soweit gewesen, von uns gecovert. Ich glaube, so muss das auch sein. Das ist ja auch das, was euch mit am meisten interessiert. Was gibt's noch vom Spieltag zu besprechen? Wir haben
ja
noch ein bisschen...
Dann naja, also du da, ich weiß nicht, ob du Arsenal gegen Brighton gesehen hast. Nee. Das darfst du dir gleich mal die Zusammenfassung anschauen, weil es war ja der Aufreger, oder beziehungsweise wahrscheinlich hast du schon, aber das war der Aufreger des Spieltages. Sieht Declan Rice die gelb-rote Karte zu Recht oder nicht? Das ist der Aufreger gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ich denke mal schon. Ansonsten bitte auch einfach mal die Zusammenfassung anschauen, weil das ist wirklich ein Streitgespräch. Da werden wir wahrscheinlich alt werden, bis wir das aufgeklärt haben. Für die, die es jetzt nicht gesehen haben, ich werde es mir auch gerne nochmal parallel anschauen, um eben wirklich auf der richtigen, um wirklich es richtig beschreiben zu können. Also Arsenal führt 1-0 für diejenigen und dann passiert etwas, was eigentlich so im Fußball auch selten gesehen ist. Irgendwo hinten in der Ecke sieht Declan Rice gelb-rot, weil er, ja, also Feldmann schlägt den Ball weg auf Declan Rice, der will ihn irgendwie so leicht berühren, einfach so instinktmäßig als Fußballer und in dem Moment schlägt Feldmann auf den Ball so quasi und dann lässt sich Declan Rice halt fallen, trifft irgendwie auch Feldmann, irgendwie ist es so quasi, er hat den Freistoß unterbunden, also es ist eine wirre Geschichte. Ehrlich gesagt, ich habe gerade nochmal nachgelesen. Michael Richards hat zum Beispiel gesagt, das ist die schlimmste Entscheidung jemals in der Premier League-Historie, da gelb-rot zu zeigen, weil im Endeffekt Feldmann genau weiß, was er macht. Und da gehe ich, also nur die Situation, ich habe mit dem Kommentator Marcel Meinert auch lange drüber gesprochen, nur die Situation an sich, finde ich, kannst du schon, ja, er will, also auf der einen Seite musst du den Ball da irgendwie berühren, musst du ihn da irgendwie so wegschlagen, musst du da überhaupt reingehen als Declan Rice, kann ich schon irgendwie verstehen, dass dann lässt du dich auch noch fallen, also das ist schon provokativ, wenn du schon gelb hattest. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, Feldmann weiß genau, was er tut. Er spielt eben den Ball so assi hin, dass Rice einfach aus Reflex Fußballer den Ball einfach so leicht wegkickt und genau dann tut er so, als würde er den Freistoß ausführen. Der will nur die gelbe Karte von Declan Rice provozieren und das kann ich schon nachvollziehen. Ich kann beide Sichten nachvollziehen. Declan Rice hat sich mit Sicherheit nicht clever verhalten, das muss man schon sagen, es ist sicherlich nicht clever, von ihm da überhaupt reinzugehen. Nur ich glaube, dass der in dem Moment wirklich einfach naiv war und sich gedacht hätte, oh, ein Ball und ich tue ihn ein bisschen auf die Seite. Ich glaube nicht, dass der jetzt da irgendwie vorhatte, großartig was zu unterbinden, sondern es wurde ihm ein Ball zugespielt. Er, glaube ich, wusste auch nicht, ist das der Einwurf, ja, ist es vielleicht ein Ball vom Balljungen, ist es vielleicht der Ball vom Spieler. Ich persönlich finde es heavy, muss ich ganz ehrlich sagen, da gelb-rot zu zeigen. Auf der anderen Seite, wenn du halt schon gelb hast, die Absicht von mir ist, ich glaube nicht, dass Declan Rice irgendeine böse Absicht hat, das glaube ich nicht. Und dann ist es einfach schon eine super harte Entscheidung.
Ja, ich habe, also logischerweise, die Szene, an der kommst du ja nicht vorbei. Die hart ja, aber die sind ja wohl auch offensichtlich angehalten, die Regeln einfach klarer durchzusetzen. Und dann muss ich sagen, es ist eher für einen Spieler wie Declan Rice halt auch nicht clever, dieses Risiko dann da einzugehen. Wäre irgendwie, also ich glaube ich jetzt nicht, aber kann natürlich sein, dass das Punkte sind, die in der Endabrechnung dann wahnsinnig fehlen. Aber ja, ich glaube, das Schiedsrichterthema ist nicht kleiner geworden, das muss man auf jeden Fall mal sagen.
Nein, also vor allem, also ja, du hast damit logischerweise das Spiel, also beeinflusst, brauchen wir nicht reden. Ich meine, das ist jetzt, ein Schiedsrichter darf sich ja nicht daran messen lassen, dann dürfte er gar nichts mehr entscheiden, weil natürlich alles irgendwie einen Einfluss hat und dann dürfte er keine roten Karten mehr geben, deswegen er tut, was er tun muss. Es ist alles in Ordnung, gar keine Kritik daran jetzt irgendwie so, aber das hat natürlich Brighton zurückgeholt ins Spiel. Die hätten, ansonsten wäre es wahrscheinlich jetzt nichts mehr geworden. Aber so oder so, das ist, es ist deren Entscheidung und es ist deren Schuld am Ende des Tages, wenn du als Declan Rice da so reingehst. Ich bin mit Marcel Meinert 5 Minuten da gesessen. Wir sind beide Richtungen diskutiert. Auf der einen Seite, ja, man muss schon sagen, er ist schon dämlich. Auf der anderen Seite, ja, aber Schiedsrichter ist schon auch dämlich. Ja, und der Feldmann ist schon abgewichst. Also ich habe beides, ehrlich gesagt, ich habe alle drei Sachen, alle drei Argumentationsstränge kann ich komplett nachvollziehen und finde, dass man so geben kann. Und der große Gewinner ist Brighton natürlich. Das muss man sagen. Also ist klar, Brighton hat natürlich das Ding dann gewonnen. Weil die lachen sich jetzt ins Fäustchen und sagen so und so. Das heißt jetzt nicht, dass es falsch war. Das heißt nicht, dass ich jetzt dafür bin, dass Rice die gelbe Karte nicht sieht. Aber das heißt einfach nur, das Interesse lag natürlich nur bei Joel Feldmann. Bei niemand anderem.
Ja, ja, das ist sicher so. Wie gesagt, ich hoffe, dass es in der Endabrechnung irgendwie einfach nichts zur Sache tut, weil City.
Naja, aber jetzt sehen wir ja schon.
Bitterböse marschiert.
Jetzt sehen wir ja schon, es ist der 3. Spieltag und Arsenal hat das erste Mal Körner gelassen.
Ja, ja, klar, klar. Und City eben nicht. Und normalerweise sind sie ja, wenn, dann jetzt noch nicht perfekt. Aber das sieht schon sehr stark danach aus, als wären sie es wieder. Also das kann sein, dass das ziemlich wehtut noch, das Ganze.
Ja gut, haben wir letztes Jahr auch gesagt, dann kam am 7. Spieltag irgendwann so eine kleinere, also es kann ja schon sein, aber
natürlich eher andere Ausgangslage letztes Jahr, das würde ich schon nochmal sehen wollen, nach Champions League, nach oder mit Weltpokal,
ja,
und.
Alles okay.
Aber klar, es ist möglich, ich will nur eben anmerken, das sieht schon ziemlich gut aus, also selbst gegen West Ham, gegen die du stolpern könntest im Moment, nicht großartig was anbringen,
ja,
lassen.
Ich bin dabei, alles richtig, also ja. Vielleicht stochere ich nur. Aber da muss man vielleicht auch mal, Liverpool sehr, sehr gut ausgesehen wieder. Kein Gegentor kassiert bis jetzt. Muss man auch sagen, Respekt. Also dieser Satz, es sieht mehr nach Pep Guardiola aus als nach Jürgen Klopp. Wenn das wirklich stimmen sollte, dass die jetzt einfach wirklich die Spiele kontrollieren und einfach nur jedes Mal nicht mehr auf die letzte Saison hat man ja das Gefühl gehabt, die können 4 Tore machen, haben sie einfach nur nicht gemacht. Dafür haben sie hinten mal einen kassiert. Also es war einfach alles ein bisschen volatiler. Wenn du jetzt das so hinbekommst, dass du einfach aus 4 Toren nur 2 machst, also du kriegst es hin, 2 daraus zu bekommen, dafür hinten keins mehr zu kassieren, und du marschierst da jetzt jeweils mal mit 2-0, 2-0, 3-0, 2-0, 2-0, 3-0 durch, Hut ab. Also wir haben's ja, ja. Ich hab's ja gesagt, der Kader ist, ich finde persönlich, austariert von den, schaut euch die Position an, außer der 6 ist alles doppelt besetzt. Das ist herausragend, und wenn Slot das so spielen kann, wie er das will, ich mag den Kader einfach. Ja, es ist dieser Klopp-Faktor weg, aber das muss jetzt auf den ersten Blick gar nicht falsch sein, wenn du siehst, wie die spielen, wie viel Kontrolle sie haben. Ja, jetzt haben sie keinen guten Gegner gehabt am Wochenende. Entschuldigung, Man United-Fans, der musste sein. Spaß. Das hat, sah herausragend aus, gegen Manchester United 3-0 zu gewinnen, so aus dem Nichts heraus, also nichts anbrennen zu lassen, so meine ich, ist herausragend. Deswegen, Hut ab, sieht sehr früh sehr, sehr gut aus.
Ja, finde ich auch. Also stark, was Salah gegen den Ball macht. Szoboszlai gut. Grafenberg habe ich schon jetzt, erwähne ich jetzt, glaube ich, zum dritten Mal schon, also zum zweiten Mal heute, aber glaube ich, habe ich im ersten oder zweiten Spieltag auch schon erwähnt. Sieht super, super gut aus, finde ich. Das ist mit McAllister zusammen. Also wenn das alleine Arne Slots Vermächtnis werden würde, dann wow. Nicht schlecht. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und wenn wir ehrlich sind, hätte es fast auch sogar noch höher ausgehen müssen. Also da hat United eine Phase überstanden, in der ich dachte, oh, jetzt wird's aber ungut für die. Und da ist es natürlich Casemiro vor allem, es tut mir sehr leid, aber das ist ja auch das Diskussionsthema Nummer 1 gewesen. Da haben sich ja Rio Ferdinand und Jamie Carragher auch in so einem Fernduell unterschiedliche Meinungen geliefert, ob der jetzt aufhören müsse oder ob das respektlos sei und so weiter. Am Ende waren es 2 individuelle Fehler von ihm und die haben dann dafür gesorgt, dass United halt rausgerissen wird, sonst hätten sie es vielleicht anders machen können, aber da war nochmal klar zu erkennen, dass bei Manchester United immer noch nicht weg ist, was da war in der letzten Saison, wie ich finde, dass nämlich ein Rückschlag dafür sorgt, dass die alles wieder hinterfragen. Und so ähnlich war es ja auch schon am Spieltag davor gegen Brighton. Das hat sehr, sehr weh getan. Auf der anderen Seite finde ich, also Sonntag habe ich komplett gesehen, dein Spiel, Chelsea gegen Crystal Palace, also auch Newcastle gegen Tottenham, allerdings immer so im Wechsel. Ich habe ja gesagt, letzte Woche bei Tottenham, wenn die jetzt Newcastle den etwas besseren Midblock auch noch schlagen, dann glaube ich's. Und sie waren gar nicht schlecht, wie ich finde, aber sie verlieren halt dann am Ende gegen ein sehr effizientes Newcastle, die unterm Strich kontern. Und Sandro Tonali auch wieder zurück, im Übrigen.
Willkommen.
Frenetisch zurück empfangen worden von den Newcastle-Fans, was ich auch total erstaunlich finde. Also muss man denen schon auch lassen. Das ist schon ein gutes Gespür für jemanden, dem sie nicht viel schulden nach ein paar Einsätzen bis dato.
Wettschulden sind Ehrenschulden.
Sag mal. Das ist böse. Das ist böse. Ja, das war, glaube ich, noch erwähnenswert. Und ansonsten habe ich dir auch geschrieben, nachdem ich Southampton jetzt das erste Mal über 90 Minuten gesehen habe, das ist Burnley 2.0.
So wie ich es gesagt habe übrigens, wer hat es doch gesagt? Das kann Burnley werden.
Ja, aber also das so.
Da hast du doch gesagt, oh, ja, stimmt, oh, ja.
Das weiß ich noch. Ja, genau, aber dass die so naiv auch reinlaufen mit 2 Aufbaufehlern in einfach die Niederlage gegen Brentford, die, glaube ich, völlig zu vermeiden gewesen wäre, weil sie spielerisch das klar bestimmende Team sind und auch einfach besser sind als die. Das fand ich auch nochmal erwähnenswert.
Everton
und
müssen wir auch kurz erwähnen, weil das habe ich gemacht, das Spiel, ja. Das war ein Real-Life-Spiel. Das war, also Everton hat sehr lange sehr, sehr gut ausgesehen, wirklich, waren 2 Tore in der ersten Hälfte, ziemlich früh in der zweiten Hälfte so, waren in der ersten Hälfte eigentlich auch besser. Es gab kaum eine Torchance von Bournemouth, die gab es, glaube ich, das erste Mal so richtig in der 80. oder sowas, was einigermaßen gefährlich geworden ist. Und dann aber schaffen die das wirklich, 87., 90 plus 2, 90 plus 6 innerhalb von, ja, gut 10 Minuten, bisschen weniger, das Spiel zu drehen. Das war einfach ein kompletter Ausfall. Es war wirklich dann so viel Druck und Everton hat einfach gar keine Lösung gefunden bei so Halbfeldflanken, muss man echt sagen. Die kamen jedes Mal von halb links auf halb rechts rüber und das war einfach nicht zu verteidigen. Es war so viel Druck dann plötzlich und jetzt kann man sagen, das war, also Everton jetzt mit der dritten Niederlage am Stück, die war absolut zu vermeiden. Die war absolut zu vermeiden, weil du bis zur 80. Minute, du hast 80 Minuten, überleg mal, 80% des Spiels, bisschen weniger, weil wir Nachspielzeit hatten, aber du hast 75% des Spiels hast du dominiert, warst weit besser, sahst richtig gut aus, hast deine Tore gemacht, alles in Ordnung, hättest sogar noch früher in Führung gehen können. Ich habe gesagt, Jai war gut, McNeil war gut, Harrison hat gut ausgesehen, Eric Bunham hat mir sehr gut gefallen, Dominic Calvert-Lewin hat endlich wieder ausgesehen, wie er auszusehen hat. God damn, wirklich ernsthaft, Gott sei Dank. Lauter sowas, Und dann gehst du 2-0 in Führung, könntest 3-0 führen, 4-0 führen, wenn ein Jai hat zwei Dinge auf dem Fuß, die muss er machen. Siehst richtig ordentlich aus und am Ende verlierst du dieses Spiel einfach nur, weil Bournemouth einfach 5-mal auswechselt und davon halt 2 Spieler einen überragenden Tag haben. Und das hat dann schon gereicht. Also es war irre, muss man echt sagen. Das erlebt zu haben, ist echt eins der cooleren Spiele gewesen in der letzten Zeit, auch wenn es unterm Radar gelaufen ist. Aber das habe ich selten gesehen, dass ein Team dann plötzlich so Oberwasser bekommt. Jetzt kann man sagen, es waren nur 10 Minuten. Das wird man jetzt pro Sean Dyche auslegen. Und du hast mich gefragt, glaubst du, die machen was? Oder wer hat irgendwie auf dem Gang hat mich gefragt, glaubst du, die schmeißen die jetzt raus? Das glaube ich jetzt natürlich.
Also wenn sie das machen, dann gute Nacht.
Das glaube ich jetzt auch nicht. Um Gottes Willen, das glaube ich jetzt auch nicht. Der ist der richtige Mann am richtigen Ort. Aber dass du überleg mal, die haben jetzt schon 10 Gegentore in diesen 3 Spielen.
Ja.
10 Gegentore in diesen 3 Spielen. Letzte Saison hatten sie 51. Und das, glaube ich, war irgendwie die viertbeste Abwehr der Liga oder sowas. Also das ist schon wirklich bemerkenswert, dass sie halt hinten gar keine Stabilität reinbekommen.
Ja, weiß ich nicht. Also das zweite Spiel, ja, das war natürlich bitter. Das erste Spiel, da waren sie aus meiner Sicht auch 50 Minuten, so ähnlich wie du es beschrieben hast, das bessere Team. Dann kommt halt ein eigens reingelegtes Ei. Das ist halt dann so. Deswegen habe ich noch nicht so richtig Angst, aber ja, das ist schon zum ersten Mal so, dass alle alarmiert sein müssen, dass das jetzt nicht automatisch so weitergeht wie in den letzten Jahren. Das finde ich schon eben auch, dass das dem so ist. Aber ich meine, das muss man ja vielleicht nochmal zusammenfassend sagen. Jetzt ist die Premier League 3 Spieltage alt. Gab ein paar, die sind sehr gut gestartet. Es gab ein paar, die haben nichts zustande gebracht bis dato, wie Everton, wie Southampton. Wir versuchen natürlich im Moment im Podcast Woche für Woche uns ein eigenes Bild zu machen, das wir ja auch so nicht hatten. Also wir sind von Thesen ausgegangen und deswegen ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, immer mal wieder so vereinzelt über das eine oder andere drüber zu fliegen, um damit ihr auch so einen Gesamtabwasch mitbekommt. Das wird für uns auch in den Oktober rein wahrscheinlich brauchen, bis wir dann jedes Team wirklich auch 2, 3, 4 Mal über 90 Minuten gesehen haben und nicht eben jetzt nur einmal und dann mal hier nochmal da 20 Minuten und da nochmal 30. Das ist im Moment, was ich versuche zu tun, nämlich mal eine halbe Stunde hier mitzunehmen, eine halbe Stunde da, und dann ist es natürlich auch nicht immer ganz so vielleicht zulässig, da schon eine Gesamtüberlegung zu sagen, ja, wo haben sich Spielsysteme verändert und so weiter. Das ist ja logisch, dass man das bei Liverpool jetzt tun muss, bei West Ham tun muss und so weiter.
Ja.
Glaube ich.
Ja.
Genau, dann sind wir schon wieder am Ende dieser Episode, gehen auch schon in die erste Länderspielpause. Das bedeutet, dass wir jetzt dann eine Woche lang Urlaub haben. Sei aber nochmal an der Stelle gesagt, das funktioniert schon mal sehr, sehr gut. Ihr schreibt uns vor allen Dingen sehr viel, zum Teil auch sehr ausführlich, sodass dann die eine oder andere Nachricht von uns vielleicht ein bisschen länger dauert zurück. Aber nochmal, einfach gut für Algorithmen und so weiter. Wenn euch das gefällt, was ihr hier hört, dann lasst überall den Like da, verteilt das um, interagiert damit mit den Kanälen und so weiter, sodass dann diese sozialen Netzwerke, die künstliche Intelligenz, die da dahinter steckt, denkt, Mensch, das ist nicht einfach nur tote Materie, sondern da bewegt sich was und hat natürlich auch den Effekt, dass andere sehen und hören davon, dass es Click and Rush gibt. Das ist für uns gut und wichtig. Dann würde ich euch gerne das noch mitgeben, auch für die Länderspielpause. Haut das raus. Wenn ihr es hört, ist ja mal ganz, kann man ja eine Story vielleicht machen, wo ihr es hört und so. Ist für uns auch immer ganz interessant und manchmal auch so ein bisschen surreal, wenn dann jemand irgendwo in Südamerika sitzt und am Strand Click and Rush hört. Freut uns auch immer. Sehr, sehr gerne das machen.
Genau. Vielen Dank für alles. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wunderschöne Länderspielpause. Leider Gottes, also ehrlich gesagt, ich finde es schon wieder schade, dass wir unterbrochen werden. Ich hätte jetzt gerne noch ein Premier League Wochenende gehabt. Leider Gottes haben wir das nicht. Lasst euch die Laune nicht vermiesen, es ist noch ein bisschen warm. In diesem Sinne, genau, schreibt uns, bewertet uns, schreibt überall, gebt es euren Freunden weiter, gebt es euren Cousins, Cousinen, wem auch immer weiter, der Bock am Premier League hat. Schreibt Sky an, dass sie uns nach oben pushen sollen. Hebel's an die Macht oder sowas. Glaube ich, das ist immer gut. Verlängert Sky-Abo, schreibt denen da, sagt da auch bei der Verlängerung, wir verlängern nur wegen den Hebels. Schadet alles nicht. In diesem Sinne, ich muss jetzt leider Gottes schneuzen ohne Ende und meinen Nasenspray erneuern. Und dann wünsche ich euch eine wunderschöne Länderspielpause. Ich wünsche euch viel Spaß.
Das werde ich zu verhindern wissen.
Wer den Gag jetzt kapiert hat, der bitte auch schreiben, woher das kommt, dieser Einwurf von Uli. Ich habe mir gestern auch schon gesagt bekommen, dass Nasenspray süchtig machen kann. Dann habe ich auch gesagt, auch ein Zitat gebracht. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für alles. Schöne Länderspielpause. Schreibt uns, ihr bleibt in Kontakt. Das wisst ihr ja sowieso. Ihr wisst, wo uns finden könnt. Ah, genau, auch noch eine Sache. wenn ihr zum Beispiel den Podcast hört, das machen viele schon, einfach eine Story machen, dass ihr den hört. Verlinkt uns, mich, Uli und Click and Rush, die Instagram-Seite, dann teilen wir das sehr, sehr gerne. Auch da einfach representen, zeigen, dass es geht. Und genau, das war's von uns.
Der Beweis, dass du mir nicht zuhörst. Aber gut.
Ich wollte es mal explizit sagen, weil es gibt viele Leute, die ich immer wieder ermahne, nein, Schwan, die ich darauf hinweise, sage, hey, post es, hilf uns, und deswegen sage ich es persönlich auch nochmal dazu, schadet nie. In diesem Sinne, macht's gut und schöne Länderspielpause. Cheers.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.